willkommen zu meinem Podcast Alles da, nur Ella nicht. Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Dieser Podcast ist entstanden aus meinem unerfüllten Kinderwunsch und der Hoffnung, andere Menschen, die auf ihrem Weg verzweifeln oder die Abschied nehmen müssen von ihrem Kinderwunsch, zu unterstützen. Der Podcast soll dich daran erinnern, dass es viele Geschichten da draußen zum Thema Kinderwunsch gibt und du alles, aber nicht alleine damit bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. So schön, dass du zuhörst und ein bisschen Zeit mit mir und meiner Stimme verbringen möchtest und mit einer Stimme von einer weiteren wirklich tollen Frau. Aber bevor ich sie vorstelle und bevor dich ein wirklich phänomenales Interview erwartet, möchte ich sagen, Trommelwirbel, die Anmeldetüren zum Retreat haben sich geöffnet. In den letzten Tagen haben sich einige von der Warteliste angemeldet und jetzt haben wir das Ganze ein bisschen geöffnet für alle anderen. Also, wenn du es fühlst, dass du vom 10. bis zum 12. Oktober ein magisches Wochenende haben möchtest und ein Wochenende verbringen willst mit anderen Frauen, die auch kinderlos sind, dann ist das richtige Retreat für dich. Ich selber bin schon total aufgeregt und freue mich riesig. Und ich wollte auf jeden Fall nochmal sagen und nochmal deutlich machen, wer willkommen ist. Also Frauen, die einen unerfüllten Kinderwunsch haben. Also wenn du einen unerfüllten Kinderwunsch hast, bist du natürlich herzlich willkommen. Wenn du noch nicht ganz abgeschlossen hast, ja, ich habe lerne immer wieder Frauen kennen, die sagen, ach, eigentlich bin ich ziemlich durch mit dem Kinderwunschweg aus unterschiedlichsten Gründen. Aber ich möchte noch eine letzte IVF machen. Wenn du dich da irgendwo befindest, kannst du auch ganz, ganz herzlich teilnehmen. Bist herzlich willkommen, an dem Retreat teilzunehmen. Also dein Kinderwunsch muss nicht komplett abgeschlossen sein im Sinne von, wir verhüten jetzt nur noch. Das ist nicht erforderlich. Und wenn du eine Frau bist, die sich entschieden hat, kinderlos, kinderfrei durchs Leben zu gehen, dann bist du auch herzlich willkommen. Weil auch das sind ja ganz oft widersprüchliche Gefühle und da ist auch ganz oft Trauer und das ist in Ordnung und auch dann bist du herzlich willkommen. So, wir haben eine Landingpage erstellt, wo alle Einzelheiten zum Retreat drauf sind oder die du da nachlesen kannst und der Link befindet sich auf jeden Fall in den Shownotes. Schau mal hin, schau mal rein, guck mal, was dein Herz sagt und dann freue ich mich auf dich. Dich endlich mal kennenzulernen. Da freue ich mich wirklich drauf, weil es sind auch Klientinnen von mir dabei, die meisten habe ich auch noch nie persönlich getroffen. Und deswegen würde ich mich total freuen, wenn du dabei bist. So, und ansonsten würde ich sagen, stelle ich dir jetzt meine tolle Interviewpartnerin vor. Ich habe eine Autorin, Coachin, Speakerin, bei mir im Podcast. Sie heißt Sabrina Gundert. Vielleicht ist sie dir auch schon mal begegnet irgendwo. Und ich habe sie eingeladen, weil ich ein Buch von ihr empfohlen bekommen habe und habe das relativ schnell inhaliert, möchte ich fast sagen, weil es so toll und inspirierend ist. Es heißt Schwellenzeiten, Wandelzeiten, kraftvoll durch Lebenskrisen gehen. Ein Ratgeber für Vertrauen, Mut und Zuversicht. Eine große Empfehlung wirklich für dieses Buch. Was da alles genau drin steht, wirst du gleich natürlich im Interview mit Sabrina erfahren. Und wir haben über so viele Themen gesprochen. Also unter anderem, warum wir beide Fans vom Thema Widerstand sind. Also wenn du Widerstand verspürst, warum das gut ist. Warum die Kinderwunschzeit und auch der Abschied vom Kinderwunsch definitiv eine Schwellenzeit ist. Was du tun kannst, wenn du dich gerade in der Schwellenzeit befindest und ungeduldig bist oder deine Ängste hochkommen, dann würde ich sagen, hör dir das Interview an. Da gibt es ein paar Anregungen für dich, warum es so wichtig ist, der Trauer Raum zu geben. Wir sprechen darüber, warum ja unsere Gesellschaft diese Transformationsphasen, die Schwellenzeiten im Leben, gar nicht richtig würdigt, sondern es geht ja sehr schnell darum, wieder zu funktionieren. Sei es Kinderwunsch, sei es eine Trennung oder ein neuer Job oder eine neue Wohnung. Wir sollen möglichst schnell umschalten, uns zurechtfinden in dem Neuen und ja, wie gesagt, sofort wieder funktionieren. Und warum wir beide finden, und Sabrina auch sehr dafür plädiert, dass du das aber anders machst, anders machen darfst, also es dir selber erlauben darfst, durch diese deine Schwellenzeiten durchzugehen, ganz bewusst. Und warum das so wichtig ist, darüber sprechen wir jetzt gleich in dem Interview. Und ich freue mich riesig, dass du dir das anhörst. Schreib mir gerne deine Meinung oder was du mitgenommen hast aus dieser Podcast-Folge. Ich freue mich immer, immer von dir zu hören. Und ich möchte auch nochmal sagen, ich habe das schon mal gesagt, glaube ich, nicht alle E-Mails beantworte ich, weil ich nicht dazu komme, aber ich lese sie definitiv alle und bin immer ganz gerührt davon, was dieser Podcast bei euch so auslöst. Okay, aber jetzt genug geredet, genug der Einleitung. Hier kommt das Interview mit Sabrina Gundert. Ich habe eine tolle Gästin, auf die ich mich schon lange freue. Ich habe nämlich ihr Buch gelesen und war so begeistert, schon nach den ersten paar Seiten, dass ich gesagt habe, ich möchte sie unbedingt in meinem Podcast haben. Liebe Sabrina Gundert, herzlich willkommen in meinem Podcast.
Danke, Katharina.
Ja, du bist Autorin und Coach. Erzähl ein bisschen von dir. Was machst du so?
Das ist immer die Frage, wo anfangen, ne?
Ja.
Vielleicht kurz bei meinem eigenen Weg. Also für mich war lange so die Frage, wo sind Menschen, die einem Weg folgen, der nicht 0815 ist? Ich hatte damals nach dem Studium, ich habe Geografie studiert und die Journalistenausbildung gemacht parallel, einfach nur Leute um mich gehabt, die so klassischer Bürojob, man macht das, was andere machen. Ich dachte auch immer, das wäre auch mein Plan und habe dann aber gemerkt, das ist es nicht und war auf der Suche, wo sind die Menschen, die ihrem eigenen Weg folgen? Und daraus ist letztendlich nachher das erste Buch entstanden, Auf dem Herzensweg, Lebensgeschichten spiritueller Frauen, weil ich mich gefragt habe, wo sind sie? Und da bin ich sie suchen gegangen, habe einige gefunden und habe ihre Lebensgeschichten aufgeschrieben. Und über die Lesereise kamen eigentlich nachher Menschen zu mir und haben gesagt, kannst du mir helfen, meinen Weg zu finden? So kam ich zum Coaching.
Ach, witzig.
Und so waren das letztendlich beides, ich sag mal, zwei Berufsentscheidungen, die jetzt auf eine Art nicht geplant waren. Also schreiben wollte ich schon immer, auch als Journalistin, auch schon als Kind. Und so die Spiritualität zieht sich auch so durch, dass ich als Kind Nonne werden wollte, mir das auch später angeschaut habe, also mit 16 im Kloster war. Und dann aber gemerkt habe, okay, das ist es nicht, weil ich auch immer Familien haben wollte und mir das jetzt nicht so hinter Klostermauer nur vorstellen konnte. Und so haben sich diese beiden roten Fäden nachher im Leben doch wieder, ich sag mal, ja, sind so durchgerungen, obwohl ich geplant hatte, auch erst so 0815-Weg zu gehen. Aber nachher ist eigentlich so dieses Thema Herzensweg und dem eigenen Folgen wieder mit dazugekommen. Und das Buch, was du jetzt angesprochen hast, das Schwellenzeitenbuch, das ist eigentlich, finde ich, letztendlich das Buch, was vor dem Herzenswegbuch steht. Denn was ich erlebe, ist, dass die meisten, kennen wir alle, sich anfangen, mit den Fragen zu beschäftigen, was will ich wirklich, wenn irgendwas im Leben passiert ist? Ein Todesfall, eine Krankheit, eine Trennung, eine Kündigung, wenn das Leben nicht mehr so läuft, wie es mal war. Und deshalb führen eigentlich diese Schwellenzeiten uns oft auf den eigenen Herzensweg, nämlich zu der Frage, wie will ich wirklich leben und sein?
Wunderschön. Wahnsinn. Also das zeigt mal wieder, was du gerade erzählt hast, ne? Dass, ja, dass wir alle unseren Weg finden können, wenn wir hinhören. Ne?
Mhm.
Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, ne? Zu gucken. Also ich meine, es mag ja auch Menschen geben, die diesen 0815-Weg sozusagen, für die das genau richtig ist, ja, und die happy sind. Und das ist ja auch ganz, ganz wundervoll. Aber wenn da so ein Momentum in einem ist, wo man merkt so, ah, nee, irgendwie ist ja da noch was anderes, ne? Und dann den Mut eigentlich auch zu haben, das zu machen. Wie hast du deinen Mut also den Mut zusammengenommen und gesagt, okay, dann mache ich das jetzt anders als das, was ich eigentlich geplant hatte.
Ja, was du gerade gesagt hast, Hinhören war ganz wichtig. Also ich bin auch erst nur im Außen rumgerannt, habe dann Auslandsaufenthalt, Praktika, Orte angeguckt, Jobs angeguckt und immer nur gewusst, das ist es nicht, das ist es nicht, das ist es nicht. Und saß letztendlich 2011 auf der Rigi auf einem autofreien Berg in der Schweiz und hatte da diesen Moment der Stille und habe Stift und Papier genommen und aufgeschrieben, was ich machen werde. Und ich wollte nie selbstständig sein. Hauptsache sicherer Job und alles sicher.
Kenne
Und
ich.
dann stand auf dem Zettel irgendwie, ich mache mich selbstständig, die Website wird handgeschrieben.de heißen, ich werde Schreibwerkstätten geben, Bücher schreiben und letztendlich habe ich das alles so umgesetzt. Aber es war nie in meinem Kopf als Plan.
Wow,
Und das ist, finde ich, so
Respekt.
dieses, was so durchkam. Und das war aber letztendlich schon auch das, was mich durchgetragen hat, zu wissen, was soll ich machen, wofür bin ich hier, was will ich in die Welt bringen. Also verbunden zu bleiben, ich würde sagen, letztendlich mit der Freude und dieses innere Feuer zu spüren. Und das war eigentlich das, was mich ja durch alle Anfangsschwierigkeiten von Leute, die sich abwenden, die Finanzen, keinen Rückhalt zu haben, eigentlich niemanden, der hinter mir stand, außer der damaligen Mutter meines Partners damals, weil die war auch selbstständig. Und alle haben eher diesen 0815-Weg gefordert. Ja, du hast doch studiert, jetzt musst du doch irgendwie da was Tolles draus machen, dir einen Job suchen, den Master noch machen, den Doktor machen. Das macht sich selbstständig. Das hätte ja wohl gar nichts gebracht, das Studium. So. Und all diese Dinge. Und durch das Gewirr eigentlich so die eigene Stimme nicht zu verlieren und der weiter zu folgen. Und das kannst du ja, finde ich, auf alles im Leben übertragen. Wenn die eigene Stimme laut ist und in eine bestimmte Richtung möchte, aber das Umfeld einem die ganze Zeit was anderes sagt, da dem treu zu bleiben und sich selber weiterhin zu lauschen.
Wow, das sind super kraftvolle Worte. Was ist mit der Angst? Hattest du, als du dann
Habe
auf dem
immer
Berg?
Schiss.
Okay, okay, bin ich ja beruhigt. Weil die
Bis
meisten
heute.
denken, Angst ist eine Emotion, die mögen die wenigsten, ja, logischerweise, ne, weil das echt unangenehm sich anfühlt im Körper und überhaupt. Was hast du gemacht, da im Vertrauen zu bleiben und zu sagen, nee, das ist jetzt der Weg, den ich gehen werde?
Ich glaube, einerseits, weil es sich richtig angefühlt hat innerlich. Es war so ein inneres Ja da, zu merken, das ist stimmig und ich gehe dafür. Ich muss aber sagen, ich habe bei allen Entscheidungen, vor allem bei den Großen, bis heute wahnsinnige Angst. Ich habe einfach gelernt, trotzdem zu gehen. Also nicht zu denken, nur weil Angst da ist, es ist der falsche Weg, sondern mir einfach bewusst zu machen, wenn ich außerhalb der Komfortzone gehe und einen neuen Schritt mache, ist die Angst halt immer mit dabei. Und ich hatte es dir im Vorgespräch erzählt, ich bin gerade umgezogen und hatte da auch den Moment, wo ich in der alten Wohnung saß und so dachte, nö, ich pack jetzt nicht, ich bleib jetzt hier, ich will keine Veränderung. Nach die Scheiße, übermorgen kommen die Möbelpack, also die Umzugsunternehmen, ich habe noch nichts gepackt. Und das kenne ich aber auch nach einer Trennung, dass ich so den Moment habe von, nö, ich will das nicht, die Veränderung, auch wenn ich sie selber gewählt habe oder wenn sie kommt und ungewählt ist, unfreiwillig, das Leben einem was hinschmeißt. Und dann eben das Thema Widerstand, in den Widerstand zu gehen. Aber meist gibt es inzwischen den Moment, wo ich halt einfach weiß, jetzt muss ich aufstehen und gehen und den nächsten Schritt gehen. Und ich finde es so wichtig zu wissen, dass man nichts falsch gemacht hat, wenn die Angst da ist, sondern dass sie natürlicher Bestandteil eines jeden Weges ist. Ich habe mir übrigens Mutsocken machen lassen. Es gibt ein deutsches Sockenunternehmen, da kannst du dir eigentlich als Sportsocken gedacht deine Initialien draufsticken, dass du beim Tennis oder so deine Socken findest. Und da habe ich mir einfach die Worte Mut draufsticken lassen. Und jetzt habe ich Mutsocken, die ich immer anziehe,
Und
wenn es
das
richtig
ist
scheiße
ja toll, wie wundervoll.
wird. Ich finde, das sind oft so die kleinen Dinge, mit denen wir uns selber so unter die Arme greifen können.
Super
Oder
kraftvoll.
ich habe mir immer eine Box gepackt, zum Beispiel, wenn es schwierig wurde. Als ich umgezogen bin, ich habe mal an der Ostsee gewohnt, in Kiel, und bin dann nach Meersburg am Bodensee vor über 10 Jahren. Und dann habe ich eine Box gepackt mit Sachen, die mich unterstützen, wenn es schwierig wird. Also ein Duschgel, ein schönes Buch, habe mir eine liebevolle Karte geschrieben, habe alles reingepackt, Schokolade, wo ich dachte, wenn es hart auf hart kommt, ist da was drin, was mir hilft. Und so habe ich das auch gemacht, als ich vor 4 Jahren in die Schweiz umgezogen bin. Ich habe mir ein unterstützendes Buch geholt und gedacht, wenn es richtig kacke kommt, darf ich das aufmachen. Es ist dann aber gar nicht richtig kacke gekommen und irgendwann habe ich es dann einfach so aufgemacht. Aber es war einfach gut zu wissen, es stand da. Es war wie so ein Anker von, ich unterstütze mich selber in dem Prozess, wo ich bin. Und ich
Oh.
warte nicht auf die anderen, dass die das machen.
Super toll und Wahnsinn. Und dann da drin ist ja auch dann dieses Annehmen, was so wichtig ist, ne?
Ja, das stimmt.
Anzunehmen, wo man gerade steht. Was mich noch interessiert ist, war oder aus deiner Sicht, Warum haben wir Menschen, warum gehen wir so in den Widerstand, wenn Veränderung kommt? Ob gewollt oder ungewollt? Hast du eine Theorie?
Also ich kann erst mal sagen, ich bin absolut auch der Widerstandsfan. Also Fan jetzt in Anführungsstrichen. Ich lande auch immer im Widerstand. Und das war auch ein Punkt, weshalb das Schwellenzeitenbuch so ein großes Kapitel über Widerstand hat, weil ich glaube, das ist eine der größten Hinderungsgründe, die uns helfen, weiterzugehen auf dem Weg, den wir alle kennen. Jetzt so aus dem, was ich beim Schwellenzeitenbuch erforscht habe, wo es ja sehr mit dem um das Jahresrad geht und letztendlich auch, dass wir aus diesem Rad des Lebens nie rausfallen können, würde ich sagen, ist schon eine größte Angst, dass wir denken, im Buch ist es das Jahresrad mit dem Winter, der ganz unten steht, dieser tiefste Punkt im Jahresverlauf, die Wintersonnenwende, wo der Tag am kürzesten ist, die Nacht am längsten. Und das gibt es ja auch symbolisch, die dunkle Nacht der Seele oder in der Heldenreise der Kampf mit dem Drachen, mit den inneren Ängsten, dieser tiefste Punkt. Und ich glaube, wir haben einerseits wahnsinnige Angst, an diesem Punkt zu sterben. Also wir wollen nicht auf diesen Punkt zugehen, weil wir denken, es wird immer schlimmer. Und ich habe früher selber gedacht, eine Krise wird immer schlimmer und irgendwann bin ich da in der Hölle irgendwo, schmor ich unten so, ne? Und das Jahresrad hat mir eigentlich gezeigt, so wie wir es jedes Jahr selber erleben, am 21.12. im Dezember haben wir die dunkelste Nacht und danach wird es Stück für Stück wieder heller. Das heißt, es geht automatisch in eine Wende. Und ich glaube, diesen Punkt haben wir nicht in unserem Weltbild oder Selbstverständnis drin, weil wir ja sehr linear alle geprägt sind. Es geht dann immer abwärts oder es geht immer aufwärts und weniger in diesem Kreislauf und zyklischen. Und ich glaube, ein Punkt, warum wir im Widerstand landen, immer wieder, ist die Angst vor diesem tiefsten Punkt, dass es immer schlimmer wird, dass wir es nicht mehr kontrollieren können, dass wir sterben werden, dass wir alles verlieren, dass wir nichts mehr in den Händen halten. Und ich finde, auf eine Art stirbt doch immer etwas am tiefsten Punkt. Also jetzt zum Beispiel Thema Kinderwunsch. Es stirbt vielleicht der Wunsch, der sich nicht verwirklicht, oder es stirbt das Selbstbild von mir als Frau, das ich für meine Zukunft entworfen habe. Etwas stirbt, auch bei einem Jobverlust oder was anderem. Da ist vielleicht der Job weg, aber ist auch das Umfeld weg. Oder bei einer Trennung ist der Partner weg, aber ist auch die Zukunft, die man sich ausgemalt hat, weg. Es ist ja so viel mehr. Und wir haben das in der Gesellschaft, finde ich, nicht im Blick, dass auch das alles Sterbeprozesse sind und dass etwas stirbt und dass Tod nicht nur heißt, ein Mensch stirbt, sondern ganz oft auch, was habe ich mit diesem Menschen, mit diesem Lebensumstand erlebt oder vorgehabt? Was wird nicht mehr sein? Und dass wir da natürlich die große Angst haben, es bleibt uns nachher nichts. Wir werden mit leeren Händen dastehen oder es wird auch nichts Neues kommen. Also auch die Angst, da kommt nachher nichts mehr. Und deshalb halte ich eigentlich fest, und im Buch wäre das so symbolisch, ich halte am Herbst fest. Also Sommer ist so die Zeit, alles läuft gut. Herbst, so die ersten Blätter fallen, wäre so das erste Kriseln. Und da versuchen wir oft so zu tun, als würde man die Veränderung noch nicht sehen. Ach, ist doch noch sonnig. Naja, gut, ist abends ein bisschen kalt, so jetzt im Jahresverlauf gesehen, im September. Aber wir tun so, als wäre noch alles da im Leben oft. Und machen so ein hübsches Deckchen drüber. Ich kenne das auch. Bleiben dann noch in der Beziehung drin und denken, ah, das wird schon noch mal. Und dann kommen manchmal die Novemberstürme. Da kommt dann die Geschichte mit der anderen Frau oder mit dem anderen Mann, sowas so wusch, einmal durchweht. Und da finde ich, können wir sehr viel von der Natur lernen. Also wenn das letzte Blatt abgetragen wird, kannst du dir nicht mehr vormachen, dass da noch Herbst und Sonnenschein ist, sondern dann bist du bäm im Winter drin. Und ich glaube, wenn wir mehr Vertrauen entwickeln in die Winter des Lebens, also lernen, wir können da nicht rausfallen, wir sind getragen, es gibt einen tiefsten Punkt, es geht aber auch wieder aufwärts. Ich glaube, das hilft uns, den Widerstand kleiner zu machen. Auch zu wissen, dass diese Schwellenzeit, diese Zeit zwischen dem Alten und dem Neuen, zwischen nicht mehr und noch nicht natürlich ist und dass wir nichts falsch gemacht haben, wenn wir da drin sind, ist, glaube ich, ein Riesenpunkt. Wir werden in der Gesellschaft meist so behandelt, ah, dein Job ist weg, hast du schon was Neues? Ah, Partner ist weg, da kommt bestimmt jemand Neues. Das heißt, immer vom Herbst, vom Alten, sollen wir direkt ins Neue, in den Frühling. Und wir klammern auch als Gesellschaft den Winter eigentlich völlig aus. Die Zeit, wo wir nach innen gehen, wo wir reflektieren und wo wir eben nicht wissen und mit leeren Händen dastehen.
Wundervoll, wundervolle Erklärung. Und ich habe auch sofort dieses Wort oder diese Worte im Kopf, diese toxische Positivität, ne? Wir müssen alles immer positiv sehen. Nee, müssen wir
Ja,
nicht. Winter gehören zum Leben dazu. Das ist Teil des Lebens. Die Winter sind, ich würde sogar fast sagen, sind mit am wichtigsten.
Ne? Also weil
Ja.
dadurch kommen Prozesse, innere Prozesse in Gang und dadurch wachsen wir und ja, finden etwas letztendlich was Neues, was zu uns passt. Ne?
Ich finde,
Ja.
du kommst auch sehr in die Essenz natürlich am
Ja,
Winter.
sehr.
Und ich sehe aber auch, dass es im, also ich finde, in der Gesellschaftsbereich hat es oft diesen Leistungsanspruch, mach schnell weiter. Aber im Spirituellen erlebe ich es auch in einer Art von, wo ich es schwierig finde, dass ich zum Beispiel erlebt habe, mein Patenonkel war gestorben und am nächsten Tag kam dann der Nachbar, na, siehst du jetzt schon den Sinn in dem Ganzen? Also, dass diese Sinnfrage immer gleich kommt, ach, das muss doch alles einen Sinn haben. Und
Ja.
zu sagen, nein, wenn ich da drin bin, ist es oft einfach nur scheiße und es tut weh und es ist anstrengend und es braucht viel Kapazität und Kraft. Und ja, ich sehe oft im Rückblick einen Sinn und ja, ich kann dran wachsen und das kann ich im Nachhinein auch sehen und den Wert der Schwellenzeit sehen und gleichzeitig anzuerkennen, wir sind Menschen. Es tut weh mittendrin, es ist Verlust, es ist Trauern. Ich habe vielleicht viele Erkenntnisse, aber ich habe auch wahrscheinlich viele Entbehrungen, so wie der Winter eben auch Entbehrungen fordert. Menschen vielleicht, die sich abwenden, Dinge, die nicht mehr passieren oder sind. Und anzuerkennen, dass ich traurig sein darf oder dass ich Zeit für mich brauche oder Unterstützung und dass ich nicht happy clappy da durchlaufen muss und nach jedem Tod, nach jeder Trennung sagen, ach, so schön, mein Partner hat mich verlassen oder mein Vater ist gestorben oder mein Opa, ach, wie sinnvoll, sondern dass das im Nachhinein natürlich kommen kann, auf natürliche Art, aber dass ich nicht finde, wir sollen da so ein rosa Deckchen drüber legen und jetzt ist plötzlich alles spirituell super.
Ja, da bin ich total bei dir. Das finde ich total wichtig, dass die Leute das wissen. Und um auch das auch nochmal ganz klar zu sagen, ne, dass ich dich eingeladen habe zum Thema Schwellenzeiten, weil ich absolut davon überzeugt bin, dass der unerfüllte Kinderwunsch eine Schwellenzeit ist. Also sowohl, wenn es in Richtung Abschied geht, dann ist es sehr, sehr offensichtlich, ne, dass man da loslassen darf, also die Vision loslassen darf des Lebens, die man sich so vorgestellt hat und sich irgendwann nach dem Winter auf die Suche nach was Neuem machen kann. Aber natürlich auch, ne, wenn Menschen noch drin sind, ne, auf dieser Kinderwunschreise. Ne. Weil ich persönlich finde, es ist auch eine Schwellenzeit, wo man halt nicht weiß, wie es ausgeht, wo man loslassen muss, diese Vorstellung von, ach, ich werde easy schwanger und dann habe ich eine perfekte Schwangerschaft und danach habe ich ein gesundes Baby im Arm. Ne. Das ist ja auch sozusagen eine Vision, die man loslassen darf. Ne. Und deswegen ist es so wertvoll, dass du hier bist. Ich finde das bei jedem Wort, was du sagst, denke ich sozusagen immer diesen Kinderwunsch im Hinterkopf mit und denke so, oh ja, das passt alles. Ne, super gut. Die Trauer. Das ist ja, finde ich, auch ein Teil des Winters. Ein ganz, ganz wichtiger Teil des Winters, ja. Und da sind ja auch so viele, die sich auch dagegen wehren und es nicht haben wollen.
Also
Oder
ich auch, ich hätte es auch am liebsten nicht.
ja,
Alles
ich
immer
auch.
Sonnenschein hätte ich schon gern. Also finde
Ja.
ich auch nicht schlecht.
Ja, dann ist schon nicht schlecht, ne? Nur wahrscheinlich würden wir den Sonnenschein dann leider nicht mehr so wertschätzen, habe ich so den Eindruck.
Und die Tiefe halt nie so erfahren
Und
haben,
die
ne? Des
Tiefe nicht
Lebens
so.
letztendlich.
Ja, absolut. Wie mit der Trauer umgehen? Was aus deiner Arbeit oder von dir persönlich, wie kann man möglichst sanft mit sich sein, wenn man in der Trauer, in der Winterphase ist?
Ich finde überhaupt erstmal anzuerkennen oder zu sehen. Ich habe die Trauer in Phase 1 vor allem verortet, jetzt vom Schwellenzeitenbuch, also wo das Sterbenlassen stattfindet, bevor ich an diesem tiefsten Punkt ankomme, wo ich eigentlich sage, okay, ich kann nicht mehr, ich öffne meine verkrampften Hände des Festhaltenwollens und lasse los. Ich würde sagen, letztendlich ist die Trauer das, was uns zu dem tiefsten Punkt führt, weil wenn ich trauere, komme ich weiter im Prozess. Ich glaube, letztendlich müssen wir nichts machen, um durch diesen Prozess, zum Beispiel jetzt vom Loslassen, das ist ja immer so ein großes Wort, was auch immer, lass mal los, nicht funktioniert. Und ich glaube, letztendlich ist es schon die Trauer oder das Betrauern und sind es die Tränen, die uns weiterführen zum tiefsten Punkt, zum nicht mehr festhalten, weil ich finde, sobald ich weine, bin ich eigentlich nicht mehr im Widerstand, bin ich im Fühlen. Und so gesehen würde ich sagen, sind Tränen oder ist Trauer auch ein wertvoller Prozess oder Teil oder zeigt uns, dass wir wieder in Verbindung mit uns und unseren Gefühlen sind und raus aus dem Widerstand und sich dadurch auch was weiter bewegen kann. Denn im Widerstand fühlt es sich zwar vielleicht auf eine Art gut an, weil wir das Gefühl haben, wir haben noch die Kontrolle, aber wir kommen halt auch nicht weiter, nicht zurück und nicht vorwärts. Und so würde ich sagen, ist die Trauer eigentlich das Vehikel, was uns weiterbringt. So können wir sie sehen. Ich finde, es ist auch wirklich essentiell in der Zeit zu gucken, was bringt mich überhaupt mit meinen Gefühlen in Kontakt? Kann ich die alleine halten? Brauche ich jemanden, der mich dabei unterstützt? Ich habe auch im Buch sowas drin, wie erstmal zu gucken, sind meine Grundbedürfnisse gedeckt? Also habe ich getrunken, gegessen, geschlafen, weil wenn das nicht gedeckt ist, habe ich eigentlich meist keine Kapazität mehr überhaupt, mich den Gefühlen zu widmen, weil ich so irgendwie mir ja erstmal Essen und Trinken und Schlafen fehlt. Also was ist eigentlich die Basis, die ich brauche, um trauern zu können? Ich glaube, Trauer ist ein schwieriges Gefühl auf eine Art, weil es gesellschaftlich nicht anerkannt ist. Wir müssen das immer hinter verschlossenen Türen machen. Es ist nicht so, dass du rausgehen darfst, wenn du traurig bist und da sind Menschen, die dir einfach den Raum halten oder sagen, ah, du bist in der Schwellenzeit, wir kochen für dich, wir gucken nach den Kindern, nach dem Partner, nach deinem Job, was auch immer. Und du kannst trauern, wir sind für dich da, wenn du uns brauchst, aber wir lassen dir auch den Raum, den du brauchst, das haben wir nicht. Wir müssen das meist irgendwie selber machen. Und für mich selber ist es deshalb zu gucken, sind meine Grundbedürfnisse gedeckt, mir auch professionelle Unterstützung zu holen, was ich meist mache in solchen Prozessen, und zu gucken, was unterstützt mich, zum Beispiel Zeit in der Natur, das Wissen aber auch durchs Jahresrad, wofür ist die Trauer eigentlich gut, welche Funktion hat sie, und mir aber auch wirklich Räume und Zeiten zu geben, wo ich nicht funktionieren muss, im Job jetzt oder so, sondern wo ich vielleicht eine Playlist habe, die ich immer wieder höre, bei der ich bewusst auch trauern und weinen kann oder wüten kann. Je nachdem, Raum zu geben dafür.
Ja, wunderschön. Und ich bin im Moment auch in der Schwellenzeit aus unterschiedlichen Gründen. Und vor allen Dingen zu Beginn hat eine Freundin von mir und ihre Mutter, die haben mich bekocht. Und also da war ich richtig emotional, weil ich das so, weil das ist Liebe für mich gewesen. Ne? Also die haben, weil ich so fertig war, die haben einfach etwas, wo ich gerade nicht in der Lage war, mich irgendwie gesund zu ernähren, haben die für mich übernommen und ungefragt. Ja, und das fand ich so schön. Das hat meinem Herzen so gut getan. Ne? Und das ist wundervoll, diesen Raum dann doch gehalten zu bekommen,
Dass du
wie
auch
du das
überhaupt Raum
sagst.
hast zum Trauern, ne? Und man nicht noch
Ja,
mit Alltagssachen erstmal, wo man gar keinen
richtig.
Kopf für hat, sich beschäftigen muss.
Ja, das ist so, so schön. Wahnsinn. Und sag mal, ganz oft, ich kenne das auch von mir und das kennst du wahrscheinlich auch, am liebsten würde man ja Teile überspringen, ne? Dass es einem möglichst schnell wieder gut geht, ne? Nicht durch die Trauer gehen und nicht durch, ne, durch das Tief gehen, durch den Sterbeprozess. Ich finde das auch
Ja,
ein,
das
ich
hast
finde
du
das,
sehr gut, finde ich, ausgedrückt nochmal.
ja, also das ist, und was mit der Ungeduld? Also ich ertappe mich selber dabei, dass ich denke so, boah, jetzt muss es aber auch jetzt endlich mal gut sein. Wie, jetzt drehe ich noch eine Runde? Ach, das kann doch nicht wahr sein. Also ich bin so ungeduldig mit mir selber und meinen eigenen Gefühlen und Prozessen. Und das ist ja auch was ganz Normales. Aber was würdest du sagen, wie kann man mit dieser Ungeduld umgehen in dieser Zeit?
Wir haben im Buch ein paar Übungen drin, dass man dann zum Beispiel was mit den Händen anfängt zu machen. Wenn ich so den Drang merke, ich muss jetzt irgendwie was machen, dann haben wir oft so einen Bewegungsdrang auch. Also je nachdem, wirklich rausgehen oder mit Ton arbeiten, Brot backen, kneten, Wäsche ausbringen. Also jetzt mal ganz banal gesagt, die Energie irgendwo hinbringen. Das, was in den Händen an so, ich muss was tun, Energie drin ist, finde ich oft sehr hilfreich.
Ja.
Also mir hilft dann auch so Treppen hoch, runterlaufen, Wäsche machen. Also einfach die Energie wohin bringen. Ich finde auch immer wichtig zu prüfen, gibt es gerade einen nächsten Schritt zu machen, weil vielleicht schon was Neues langsam ansteht. Und ich habe aber Schiss vor dem Schritt und red mir ein, ich bin noch in der Schwellenzeit. Ach, eigentlich geht es noch nicht ums Tun, ich sollte nicht so schnell machen, aber eigentlich weiß ich schon genau, was der nächste Schritt ist. Also ich behopse mich quasi selber und tue so, als würde ich ihn nicht sehen. Oder das andere wäre natürlich, ich bin am Machen und Tun, obwohl es gerade gar nichts zu tun gibt. Das ist ja oft das andere, wo die Ungeduld reinkommt. Immer wieder zu prüfen, worum geht es gerade? Steht wirklich was an? Und wenn ja, traue ich mir, also gehe ich den Schritt, wenn er ansteht? Oder sage ich mir, es ist ja gar nichts? Und ich finde die Ungeduld wirklich dieses Prüfen, steht gerade was an? Also in welcher Phase bin ich gerade? Geht es ums Tun oder geht es ums Ruhen noch? Und wenn es mehr dieses Ruhen ist, dazwischenstehen, noch keine Antworten haben, nicht zu schnell loszupreschen, sondern sich vielleicht auch hier wieder das Bild der Natur zu holen, wo wir im Januar, Februar sehen wir Anfang Februar eigentlich so Lichtmess rum, es wird langsam heller. Aber trotzdem kannst du da noch nicht irgendwie die Samen in die Erde hauen, wenn da noch gefroren ist, der Boden, und sag, jetzt wachs aber endlich. Es bringt ja nichts. Und so wie es diesen banalen Spruch gibt, das Gras wächst nicht schneller, wenn du dran ziehst. Es ist genau das. Wir können in eine Erde, die noch zugefroren ist, keine Samen legen. Und das ist das, was wir aber oft versuchen. Wir versuchen es schneller zu machen, obwohl die Gegebenheiten noch gar nicht da sind. Ich finde das oft brutal schwierig. Ich habe aber gelernt, darauf zu hören, und das hat für mich auch wieder mit der inneren Stimme oder inneren Führung zu tun. Was merke ich innerlich? Also kommt innerlich ein Impuls wirklich von innen her, nicht vom Kopf, von tu den nächsten Schritt, steht was an oder gibt es gerade nichts zu tun? Und für mich ist so dieses Ausgerichtetsein von, wenn wir uns so eine Hand senkrecht vor der Brust vorstellen, die so nach vorne geht, diese Ausrichtung. Und dann wiederum auch die offenen Hände, wie so eine Schale. Also eine Hand klar nach vorne ausgerichtet und eine wie so eine offene Schale darunter zu halten. Und zu spüren, wann geht es mehr um dieses Schale sein? Also warten, empfangen, ruhen. Und wann braucht es die klare Ausrichtung und den nächsten Schritt? Und ich finde, das ist gerade so ein Wechselspiel in der Schwellenzeit zu bemerken, aha, wann steht denn wirklich was an? Und wann gibt es gerade eigentlich nichts zu tun? Und ich kann stattdessen, wenn es mir möglich ist, irgendwas Essensmäßiges Gutes für mich tun, mich mit was anderem beschäftigen, einen Ausflug machen, einen Freund treffen, eine Freundin treffen. Also den Raum mit was anderem füllen. Füllen ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber mich nicht selber in diesem Warten zu verlieren. Nicht zu denken, oh, jetzt gibt es noch nichts zu tun, jetzt muss ich hier rumsitzen oder ich mache was falsch, sondern auch, also ich habe jetzt gerade das Thema Kinderwunsch einfach im Kopf, dass wenn ich auf das Kind warte, nicht nur noch in diese Ungeduld und das Warten komme und nachher gibt es nichts anderes mehr in meinem Leben, sondern das, was wir eigentlich am Anfang sagten oder hatten als Thema, dieses, was erfüllt mich denn eigentlich noch, auch weiter zu pflegen. Weil das kann man auf jeden Lebensbereich übertragen. Als ich jetzt wir hatten, das Haus wurde verkauft, wo ich gewohnt habe zur Miete. Und dann war auch diese Zwischenzeit. Ja, müssen wir jetzt raus oder müssen wir nicht raus? Kommt jetzt, brauche ich eine neue Wohnung oder kann ich bleiben? Gibt es eine Eigenbedarfskündigung oder nicht? Und dann war auch dieses Wechselspiel zwischen, oh, ich gucke jetzt nach Wohnung, okay, ich mache gar nichts. Ich gucke nach Wohnung, ich mache gar nichts. Und das ist ja auch dieses Tun und wieder nicht tun. Und ich habe damals irgendwann entschieden, also es war erst vor ein paar Monaten, ich gucke jetzt nicht, weil ich auch nichts gefunden habe. Und dann kam aber plötzlich die Wohnung zu mir. Und aus Langeweile beim Scrollen online auf einer Website habe ich die Wohnung gefunden, in der ich jetzt bin. Und so aber immer wieder zu gucken. Und manchmal entscheiden wir uns dann für, okay, jetzt halte ich die Füße still und dann kommt es auf uns zu. Kann so sein. Aber ich glaube, es ist gut zu gucken, was ist wirklich gerade dran und sich auch selber mitzukriegen, bin ich gerade im Aktionismus, weil ich kenne mich dann auch, da gucke ich irgendwie fünfmal am Tag alle Immobilienportale und dann entscheide ich, nein, das Leben wird es richten, ich muss gar nichts tun, anderes Extrem.
Ja.
Ich warte, Gott, das Leben wird es fügen und mir zuführen. Und dann passiert halt oft auch nichts. Und deshalb gerade immer wieder diese Balance zu finden, gerade wenn die Ungeduld da ist, wann gibt es einen Schritt zum Tun und wann ist es eigentlich Zeit zum Abwarten? Wie die Natur es zum Beispiel im April auch macht. Mal ist es warm, dann wächst sie und dann stimmen die Bedingungen gerade nicht oder es ist kalt und sie hält inne. Auch die Natur schießt nicht einfach hoch, egal wie die Bedingungen sind, sondern sie wartet, bis es wieder stimmt und der nächste Schritt dran ist.
Wow. Also ich würde fast sagen, also ich finde das ist würde sagen, mit das Schwierigste oder das Herausforderndste, oder in der Schwellenzeit, immer
Ja.
wieder einzuchecken und zu gucken, okay, ist jetzt was dran oder
Ja.
ist jetzt die Ruhe und die Stille und das Empfangen dran, ne?
Ich glaube, ein Hauptproblem ist auch ein gesellschaftliches. Es
Ja.
ist ja nicht anerkannt, dass du sagst, ich weiß noch nicht, was als nächstes kommt und ich stehe in diesem Nichtwissen. Es ist ja nicht so, dass jemand dann sagt, ach super, ja, das kenne ich auch, sondern ja, hast jetzt immer noch nichts. Also wir sind ja schon 2 Monate rum. Ne? Also müssen wir mal jetzt XYZ haben, was auch immer weggebrochen ist. Und dass wir eigentlich nur selber uns den Wert von dieser Schwellenzeit zurückgeben können, dass wir selber uns anerkennen müssen dürfen können für ich stehe auf einer Schwelle, das Alte ist nicht mehr und ich habe noch keine Ahnung, was kommt. Ich erlaube mir dazwischen zu stehen. Ich kann mir vielleicht ein paar Freundinnen oder Freunde an die Seite holen, die mich da unterstützen oder Bücher, also Fachmenschen, wie auch immer, die mich begleiten. Aber ich werde wahrscheinlich nicht das große gesellschaftliche Juhu bekommen für mein Dazwischenstehen oder die Wertschätzung, wie wenn ich jetzt irgendein tolles Diplom gemacht hätte. Und deshalb müssen wir eigentlich selber diesen Wert in diese Schwellenzeit zurückgeben, weil wir ihn von der Gesellschaft nicht geschenkt bekommen.
Ja, und es ist nicht als etwas, oh, ich muss da jetzt durch, also so, ne, so streng mit sich sein, sondern zu sagen, hey, das ist normal.
Ja.
Schwellenzeiten gehören mit zum Leben, die kleineren in Anführungsstrichen und die großen. Und das ist einfach auch, ja, Teil einer Hingabe, sich dem Leben
Ja.
hinzugeben, würde ich fast sagen.
Ich finde das Wort anheimgeben so schön. Das ist ein ganz altes
Oh,
deutsches Wort. Und da steckt
ja.
aber so viel drin. Sich anheimgeben heißt so
Oh.
viel wie sich hingeben, hat aber, finde ich, auch mit Demut zu tun, aber auch mit
Sehr.
Heimat. Also Heimat in etwas zu finden, dem ich mich nur hingeben kann, auch wenn ich vielleicht noch keine Ahnung habe, was kommt. Und um vielleicht nochmal kurz den größeren Bogen oder Rahmen aufzuspannen, in der Gesellschaft sind ja so Tod, Hochzeit und Geburt, das wird eigentlich zelebriert. Da ist man sich bewusst, da passiert ein großer Übergang, da gibt es auch Rituale. Aber alles, was so, ich sag mal, im Kleineren jetzt in Anführungsstrichen, weil es ist meist nicht klein passiert, eine Freundschaft, die endet, eine Trennung, eine Kündigung, Kinderwunsch, der sich nicht erfüllt, ein Lebenstraum, der sich nicht erfüllt, das läuft eigentlich alles en passant. Das wird in der Regel nicht gesehen. Da werden wir nicht anerkannt mit unserer Trauer, auch nicht, dass das eine Schwellenzeit ist. Da ist halt der Job weg oder der Freund, da kommt halt das Nächste, ne? Wenn du kein Kind kriegst, machst du halt was anderes so, ne? Und da diesen Wert, diesen großen Übergang zu sehen, dass es eigentlich sehr ähnlich ist, wie ein Todesfall, wie eine Geburt, wie eine Hochzeit, die wir groß mit Ritualen zelebrieren und in diese anderen Lebensübergänge den gleichen Wert und letztendlich auch die gleiche Symbolik zu legen, nämlich dass etwas endet, wir in einer Zwischenzeit stehen, die Schwellenzeit, und etwas Neues kommt, von dem wir noch nicht wissen, was es ist, dass dieses Nichtwissen eigentlich die Schwellenzeit dominiert. Und dass wir auch diese kleineren Schwellen, die aber doch sehr groß für uns sind, aber gesellschaftlich gesehen oft kleiner, ja, benannt werden, dass die auch Begleitung brauchen, dass die auch Unterstützung von uns selber jetzt auch brauchen und eine Wertschätzung.
Ja, total. Und ich finde auch, dass man in der Zeit nicht erwarten soll, dass andere das verstehen oder das mit einem zelebrieren, ne? Das darf aus einem selber
Ja.
herauskommen, ne? Finde
Oder auch
ich.
mit Unterstützung, ne? Weil ich habe oft auch auf Freunde gehofft, die da sind, die
Ja.
dann aber das auch vielleicht ein paar Wochen mitgemacht haben, aber nicht
Ja.
länger.
Ja.
Und bin eigentlich eine, die sich immer ziemlich schnell Einzelbegleitung sucht. Habe ich jetzt auch beim Wohnungsübergang gemacht.
Ach, toll.
Eine Frau, die nochmal mit mir in der alten Wohnung war, mit mir in der neuen, weil das sehr schnell ging, dieser Wechsel, um einfach diesen Prozess begleitet zu wissen, um zu wissen, da ist jemand, an den ich mich wenden kann. Und ich komme immer, ich sage es mal in Anführungsstrichen, am schnellsten vorwärts, wenn ich mir diese Unterstützung hole, weil ich weiß, da sieht mich jemand, da begleitet mich jemand, da ist jemand für mich da.
Geht mir ganz genauso, das mache ich auch tatsächlich. Das ist wirklich das Beste, mit das Beste, was man machen kann. Und dann fällt
Ja.
mir auch dazu ein Stichwort, aktiv sein in der Schwellenzeit. Das wäre ja eine Aktivität sozusagen, ins Handeln zu kommen, neben dem, dass man das anerkennt, dass man das wertschätzt, das finde ich total schön, sich da Unterstützung sucht. Was hast du noch für Tipps für Rituale, Übungen,
Ja.
um diese Schwellenzeit aktiv zu gestalten und nicht so, finde ich, in so eine Schockstarre zu fallen.
Ja.
Wobei teilweise, ich nehme an, es gibt auch einen Zeitpunkt, wo das okay ist, in so einen
Ja.
Schock zu verfallen. Aber es ist natürlich überhaupt nicht zielführend, wenn man das nicht, wenn man das die ganze Zeit hat, sozusagen, und da nicht mehr rauskommt.
Ich finde, es ist ja so ein Tun im Nicht-Tun. Und das Schwellenzeitenbuch hat jetzt zum Beispiel ganz viele Übungen, Rituale und so drin, die aber nicht darauf abzielen, das habe ich auch reingeschrieben, mach jetzt nicht fünf Rituale, damit du schneller durch bist, sondern es geht eigentlich darum, ich sage jetzt mal, wie so ein Coach, sich an der Seite zu begleiten. Und ich glaube, es kommt darauf an, wo stehe ich gerade. Also wenn es jetzt wirklich dieser Abschied zum Beispiel vom Kinderwunsch ist, könnte es sein, ich mache ein Ritual, wo ich nochmal meine Wünsche aufschreibe, meine Bilder, die ich hatte, das, was nicht geworden ist. Und es je nachdem ins Wasser gebe, vielleicht in Form von Blütenblätter dahin fließen lasse oder es begrabe, also mit der Erde arbeite. Oder wenn es stimmig ist, es kann aber vielleicht auch zu intensiv sein, es ins Feuer geben, so als Wandlungselement. Vielleicht hänge ich meine Wünsche, die ich habe oder hatte, auch in einen Baum, schreibe sie auf Papier und lasse sie wie mit dem Wind wehen. Also, dass ich wie
Schön.
Abschied zelebrieren kann oder auch Beerdigung auf eine Art, also Wünsche begraben kann, wirklich mit der Natur zu arbeiten, wenn dieser Abschied ansteht. Es könnte auch sein, wenn jetzt die Kinderwunschreise zu Ende ist und es nicht zu einem Kind gekommen ist, dass ich zum Beispiel eine Schwelle mir lege und bewusst auf der einen Seite, jetzt mal, ich spreche jetzt mal aus meiner Sicht, um es deutlich zu machen, Sabrina mit Kinderwunsch bin und auf der anderen Seite der Schwelle, also einfach aus einem Handtuch oder aus einem Stock, auf der anderen Seite der Schwelle Sabrina dahinter, also in den neuen Raum, in den ich gehe. Und ich kann entweder die Schwelle ganz breit machen, also zum Beispiel das Badehandtuch nicht zusammenknüllen, sondern breit, flach hinlegen. und bewusst aus Sabrina mit Kinderwunsch in die Schwelle dazwischen gehen, also mich auf das Handtuch stellen. Und das könnte auch ein Ritual in sich sein, zum Beispiel, wenn ich jetzt auf der Kinderwunschreise bin und noch nicht weiß, was passiert dahinter, dass ich mir immer wieder mal dieses mit einem Tuch als Schwelle lege von Sabrina mit Kinderwunsch, mir die eine Seite definiere, dann bewusst einen Schritt auf das Handtuch mache, auf die Schwelle, was ich als Schwelle definiert habe, und dort verweile und gucke, wie fühlt sich das an, auf der Schwelle zu sein. Noch nicht zu wissen, was passiert hinter der Schwelle. Und dann einfach wieder zurück in den alten Raum zu gehen oder zur Seite rauszutreten, einen neutralen Raum, aber noch nicht in den neuen Raum dahinter, weil der ist ja noch nicht da. So könnte ich immer wieder in der Schwellenzeit, in dieser Kinderwunschreise, mich mit der Schwelle beschäftigen. Was macht die eigentlich mit mir? Was stecken da für Qualitäten drin? Oder wenn die Kinderwunschreise abgeschlossen ist, in die eine wie in die andere Richtung. Ich könnte Sabrina mit Kinderwunsch auf der einen Seite definieren, die Schwelle schmal legen. Und auf der anderen Seite, okay, es kommt kein Kind und ich gehe in den Raum dahinter. Sabrina als neue Frau, noch nicht wissend, was kommt, betritt aber bewusst diesen neuen Raum von, ich gehe jetzt in die Zeit nach meinem Kinderwunsch. Oder wenn ein Kind gekommen ist, könnte ich auch bewusst den Raum des Mutterseins betreten. Ja. Und ich finde es so wichtig, uns die Räume klar zu gestalten, weil dann wissen wir auch, in welcher Haltung sind wir da, als welche Frau sind wir gerade gefragt, in welcher Position und Rolle. Und wir betreten wirklich bewusst einen neuen Raum und wir schließen einen alten Raum ab. Und es ist nicht was so en passant passiert, sondern was bewusst sichtbar gemacht wird. Kann ich auch mit Freundinnen machen, dass es ein sichtbares Ritual wird zum Beispiel.
Das finde ich so schön. Was für ein großartiges Ritual. Weil das hat, das denkt man immer nicht, aber wenn man das macht oder drin ist, dann ist man ja in so einer bestimmten Haltung, einer bestimmten Energie und man spürt da wirklich Unterschiedliches, je nachdem, wo man gerade steht, ne? Ob man auf dem Handtuch steht, in der Schwellenzeit oder noch davor. Also das ist, das finde ich sehr, sehr, sehr kraftvoll. Finde ich eine wahnsinnig tolle Idee.
Und es muss nicht groß sein, das finde ich so wichtig bei Ritualen. Ja. Also ich muss nicht jetzt hier 3 Stunden Zeit, Räucherwerk, schöne Musik, kann ich machen. Ja. Aber ich hatte eines der kraftvollsten Rituale mit einem Badehandtuch, wo ich eben so eine Schwelle einfach im Wohnzimmer gelegt habe und drüber bin. Und es war so eindrücklich zu spüren, wie anders, was du gerade beschrieben hast, die Energie auf der einen Seite und auf der anderen war. Und es ist letztendlich unsere innere Haltung. Ja. Und ich glaube, das ist auch nochmal eine Ermutigung. Ich glaube, sie steckt vor allem in uns Frauen drin, weil wir das Zyklische so kennen mit der Menstruation. Wir sind sehr damit verbunden. Und ich glaube, wir können alle Rituale gestalten. Und so wie wir Rituale gestalten, Ringe tauschen bei der Hochzeit, Sarg runterlassen bei der Beerdigung, können wir auch für die anderen Lebensübergänge Bilder finden und Rituale gestalten. Weil ein Ritual macht letztendlich sichtbar, was in uns selber los ist. Es nimmt etwas vorweg, was wir im Außen noch nicht gelebt haben oder leben können. Ja. Es vollzieht in dem Moment eine Veränderung oder es bestätigt eine Veränderung, die schon geschehen ist. Also nach einer Trennung noch ein Ritual zu machen zum Beispiel, je nachdem. Und ein Ritual macht vor allem sichtbar, was ich sonst nur mit mir ausmache. Ich mache nach außen hin sichtbar oder auch mit Zeugen. Bei einer Hochzeit sind ja auch immer Zeugen bei sozusagen. Oder bei einer Beerdigung. Andere Menschen sehen das, was in mir geschehen ist und es wird sichtbar. Sei das, dass ich jetzt nur eine Freundin dabei habe, einen Coach oder wirklich mehrere Menschen, die das mit mir zelebrieren und erleben.
Ja, das ist finde ich, ein so wichtiger Punkt, dieses Sichtbarmachen. Ja,
ich bleibe nicht darauf sitzen, ne? Weil sonst hocke ich ja damit allein die ganze Zeit.
Absolut, absolut. Und kümmere mich oder gehe durch diese ganzen anstrengenden Gefühle durch, ne, und also das bleibt dann so in mir, ne, und deswegen finde ich das halt auch so toll, damit rauszugehen, ne?
Und also ich finde auch, dass wir Rituale auch nutzen können, auch für nicht sichtbare Dinge. Also eine Frau war immer im Coaching und sie sagte, sie hatte so ein Bild von ihrem Partner, wie der sein soll, aber der hatte sich verändert durch eine starke Krankheit. Und sie wollte diesem Bild nicht mehr dauernd hinterherlaufen, was ja auch eine Vision, ein Wunsch sein kann.
Ja.
Und dann hat sie dieses Bild gezeichnet, was sie hatte von ihm und hat es ins Feuer gegeben mit dem Wunsch, dass sie ihn wieder sehen kann, wie er wirklich ist und aber auch mehr wieder zu sich findet. Und sie hat ganz lange noch an diesem Feuer nachher an der Glut gesessen. Ich bin dann damals schon gegangen und hat mir dann Wochen später erzählt, dass sie wirklich wieder mehr bei sich gewesen ist und dadurch auch ihn wieder klarer sehen und sein lassen konnte, weil sie nicht ständig diesem Bild von früher hinterhergelaufen ist.
Wow.
Und so finde ich, ist es nicht unbedingt vielleicht auch der Kinderwunsch, den wir ins Feuer geben, sondern es kann auch ein Bild von mir und meinem Leben sein oder von mir als Frau, wie etwas sein soll.
Ja.
Ich habe zum Beispiel zu meinem 30. Geburtstag auch ein Übergangsritual bei einer Frau gebucht, weil ich den Übergang bewusst haben wollte von den 20ern in die 30er. Und ich war damals so, dass ich dachte, ja, jetzt kommt XYZ, alle meine Wünsche aufgeschrieben. Sie sagte, bring deine Wünsche alle mit. Ich habe aufgeschrieben, mehr mit Partner und Kind und Familie und Wohnen und Job. Und dachte, jetzt geht's los. Und dann hat sich aber eigentlich im Gespräch gezeigt, dass alles gerade am Sterben war. Und wir haben letztendlich all diese Wünsche ins Feuer gegeben mit dem, okay, liebes Leben, bring da, was kommen will. Ich weiß es nicht. Und es kam dann tatsächlich 4 Wochen später die Trennung. Und das war so krass zu merken, irgendwie, du gehst hin und denkst, jetzt kommt alles und du bist mittendrin und merkst, scheiße, eigentlich ist gerade alles am Enden.
Ja.
Und dann trotzdem, wie, es ist ein Lied, was auch im Buch drin steht, was ausgedient hat, brenne im Feuer der Verwandlung, wir vertrauen dem leeren Raum, wir vertrauen dem leeren Raum von Simone Gantner, mit der ich damals auch das Ritual gemacht habe. Und sie hat das Lied damals gesungen und für mich war es so wesentlich, was ausgedient hat, brenne, was mir nicht mehr dient, dem Leben nicht mehr, was mich nicht mehr vorwärts bringt, das ins Feuer zu geben, also nicht mein ganzes Leben. Und dieses, wir vertrauen dem leeren Raum, zu wissen, dass dieser leere Raum letztendlich alles enthält, was kommen kann oder sein will, so wie bei mir damals da der Impuls kam mit der Selbstständigkeit, den ich nie geplant hatte und auch dachte, da ist gar nichts in diesem leeren Raum, außer den Sachen, die ich im Kopf hatte. Es kam aber halt was ganz anderes.
Super spannend. Ja, ich könnte stundenlang zuhören. Sagst du so kluge Sachen. Und ich finde, dieser leere Raum, da ist ja, steckt ja alles drin.
Ja.
Eigentlich, ne? Also der ist ja wahnsinnig kraftvoll. Und dennoch habe ich das Gefühl, gesellschaftlich sowieso, finde ich, ist der ja überhaupt nicht anerkannt, sich auch die Zeit zu nehmen, diesen leeren Raum zu fühlen, in ihm zu sein, ihn anzunehmen, ihn auszuhalten, sondern, ne, hatten wir ja schon, ne, sondern eigentlich so schnell wie möglich weitermachen im Außen, ne? Und ich glaube auch, dass so viele Menschen auch Angst haben vor diesem leeren Raum, ne? Weil man da ja, finde ich, sehr mit sich selbst konfrontiert wird, ne? Mit dem, was da wirklich ist und was für Wünsche und was für Sehnsüchte. Und manchmal ist das schwer auszuhalten tatsächlich, ne? Was würdest du sagen oder den Tipp geben bei jemandem, ich habe nämlich so eine Klientin, die gerade eine ganz, ganz tolle, die diesen leeren Raum nicht, die möchte da nicht ran, ne, und füllt ihren Tag, ihr Leben an mit allem Möglichen, nur um diesen leeren Raum nicht spüren zu müssen.
Findest du es letztendlich das Gleiche wie der Winter? Also was du auch schon gesagt hast, gesellschaftlich so dieser leere Raum. Ich glaube, es ist einerseits oft eine Angst, wir haben Angst, dass da nichts drin ist in dem Raum. Also, dass wir da reingehen und merken, also alle anderen haben irgendwas gefunden, ich aber nicht. Also wieder eigentlich diese Angst vorm Sterben, dass es vielleicht nicht schnell genug geht, dass wir nichts entdecken, dass wir alles verlieren werden. Also dieser leere Raum ist für mich so diese Zeit, wenn der tiefste, also wenn das Sterben stattgefunden hat von einem Wunsch, von was auch immer, kommen wir irgendwann in Phase 2, jetzt in dem Schwellenzeitenbuch, an den tiefsten Punkt, wo wir eigentlich die Hände öffnen und sagen, ich weiß es nicht. Und dahinter folgt eigentlich der leere Raum, ehe wir irgendwann, jetzt im Jahresverlauf gesehen, so Ende Januar, Anfang Februar, wenn das Licht wirklich wiederkommt, langsam eine Ahnung kriegen, was kommt. Und es ist eigentlich so interessant, weil dieser leere Raum entspricht auch so der Zeit der Rauhnächte im Jahresrat gesehen.
Stimmt.
Und da haben wir aber inzwischen ja auch so einen Hype. Zieh noch eine Karte, mach noch eine Übung, mach noch dies, mach noch das. Es war ja eigentlich auch mal gedacht als leerer Raum und zum Lauschen, aber inzwischen ist es ja richtig Stress. Also wir haben dann auch schon Freundinnen gesagt, ich habe heute noch keine Karte gezogen, ich muss noch die Übung machen, ich muss noch rausfinden, was kommt jetzt als nächstes. Ja. Und eigentlich ist ja Winter genau das Gegenteil, nämlich eben nicht wissen und in der Stille sein. Aber ich glaube, wir packen es oft so voll, weil wir keine Vorbilder haben, weil wir nicht wissen, wie soll es anders gehen. Es gibt ein altes Buch aus den 80ern, das heißt Brachzeit von Bruno Dörig. Und da sagt er in den 80ern schon, er ist ins Appenzell gezogen, es hat ganz viel geschneit. Darf ich 14 Stunden schlafen? Ist das okay, wenn es dunkel ist? Also wir haben immer so dieses Gefühl, wir müssen machen, tun, leisten, weil das anerkannt ist. Und Rilke hat das sehr schön gesagt in Brief an einen jungen Dichter, wo er sagt, die Fragen selbst zu lieben, wie Stuben, und mir gefällt der Ausdruck so, wie verschlossene Stuben oder wie Bücher, die in einer sehr fremden Sprache geschrieben sind. Also mit einer Neugierde auch ranzugehen und die Fragen zu leben, weil er sagt, es würde dir nichts bringen, wenn du heute die Antwort hast, wenn du sie noch nicht leben kannst, weil du noch nicht an dem Punkt bist. Und bei der Frage, die du gestellt hast, was können wir konkret machen? Ich finde es zum Beispiel schön, mir wirklich ein leeres weißes Blatt Papier aufzuhängen an eine Wand, die ich sehe, und zu sagen, ey, ich bin in einer Schwellenzeit und so sieht gerade mein Leben aus. Es ist eine weiße Landkarte, wo noch nichts drauf ist. Die birgt alle Chancen, die birgt aber auch alle Unsicherheiten, mir die aufzuhängen und wirklich immer, wenn so Impulse kommen, erst mal ein Wort drauf zu schreiben. Im Wissen, ich muss das nicht alles umsetzen. So wie wenn ich im Januar, Februar meine Samen sortiere für den Garten, ich die auch nicht alle aussäen muss, aber ich kann erst mal gucken, was habe ich denn in meiner Schatulle? So kann ich auch die Impulse, die kommen, erst mal sammeln und sortieren. Ich glaube auch wirklich, Räume zu schaffen, in der Natur zum Beispiel einen Ort zu haben, wo ich hingehen kann, einen Baum, eine Bank, wo ich mit all den Fragen sein kann, wo ich die vielleicht auch an ein Naturwesen richten kann, an einen Baum, wo dieser Raum des Dazwischenstehens einen Wert kriegt. Auch meine Gedanken, meine Sorgen, Ängste aufschreiben oder halt Dinge finden, was führt mich eigentlich in die Stille. Für manche ist es das Hinsitzen, für manche kommt dann erstmal rechts so der Kopf. Ist es vielleicht eher etwas mit den Händen machen? Ist es in der Natur sein? Was bringt mich in den Moment? Also Räume zu schaffen, die es mir ermöglichen, in diesen Raum der Stille zu kommen. Und zu wissen, ja, ich glaube, dass ich ihn auch erstmal selber erkunden muss, weil die Gesellschaft wird mir nicht sagen, geh da rein. Und vielleicht auch so Komplizen zu finden, wie jetzt eben Rainer Maria Rilke, der von diesem Raum spricht. Zu gucken, wo entdecke ich vielleicht Gedichte, die genau davon erzählen? Welche Worte machen mir Mut, mich darauf einzulassen? Wo war ich vielleicht schon mal früher in der Schwellenzeit und habe es geschafft oder einen Moment erlebt, wo ich diesem Dazwischenstehen Raum geben konnte? Und welche Ideen sind dann gekommen? Im Kleinen haben wir das ständig. Wenn wir nicht auf eine Lösung kommen und weiter drüber nachdenken, tut sich ja meist nichts. Dann gehen wir duschen, mit Freunden weg, aufs Klo und plötzlich kommt die Idee. Das ist die ganze Geschichte eigentlich in Mini von ich gehe raus, auf dem ich grübel und finde die Lösung, mach was anderes, komm in den Moment, der Kopf weitet sich und in dem Moment passiert diese Öffnung. Das können wir oft über die Natur provozieren sozusagen, dass wir rausgehen und diesen Raum schaffen. Aber das ist letztendlich das Schema, was da passiert.
Ja. Wahnsinn, super, super schön. Mir ist, während du gesprochen hast, noch eingefallen oder ein Element, finde ich, das ja auch sehr, sehr wichtig ist in diesem ganzen schönen Prozess. Und zwar Sicherheit in sich selber finden. Mhm. Weil diese Schwellenzeit ist ja tendenziell eher eine unsichere Zeit, weil wir ja noch nicht wissen, wo es hingeht und so weiter. Hast du Tipps dafür, so eine gewisse Sicherheit und Stabilität in einem selber herzustellen in diesen Zeiten?
Ich glaube, man kann natürlich viel über den Körper machen, da bin ich jetzt aber auch keine Expertin. Also ich habe zum Beispiel mit Kantenika-Training mehr angefangen und merke, je mehr ich eigentlich den Beckenboden spüre und die inneren Strukturen des Körpers, umso mehr finde ich Halt über den Körper. Das finde ich noch sehr spannend.
Oh ja.
Also zu gucken, wie kann ich den Körper von innen heraus ganz praktisch jetzt physisch stärken. Also für mich ist es wirklich dieses erstmal gut für mich selber sorgen. Ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt, dass ich an meiner Seite mehr und mehr stehe und mir nicht noch reingrätsche und sage, also Sabrina, jetzt die Bratpfanne, ne? Kennen wir alle. Jetzt hast du noch, ne? Und du solltest mal schnell, jetzt wohnst du schon 2 Wochen hier in der neuen Wohnung. Jetzt bist du immer noch nicht fertig eingerichtet und es macht dir immer noch was aus, dass alles neu ist. Also so meine Bratpfanne. Dass wir da einen Stopp setzen und gucken, was brauche ich eigentlich gerade? Was nährt mich? Also zum Beispiel mir ein Stück Kuchen von meiner Einweihungsfeier wieder aus der Tiefkühltruhe rauszuholen und zu sagen, jetzt hocke ich erstmal auf den Balkon und erstmal ein Stück Kuchen. Dieses gut zu sich selbst sein im ganz Praktischen. Und ich glaube, das ist mit der wichtigste Punkt an Sicherheit, würde ich sagen, dass ich nicht mein größter Feind bin in dieser Schwellenzeit, sondern dass ich an meiner Seite bin, mich unterstütze mit Essen, mit Getränken, mir was Gutes tue, mir irgendwas gönne, was mich stärkt oder auch Freunde um Unterstützung frage. Also mir an meiner Seite zu stehen, finde ich, schafft Sicherheit. Auch rechtzeitig zu essen, zu trinken, zu schlafen, weil das einfach eine Stabilität gibt im Körper. Auch zu gucken, gibt es so Routinen, die mir gut tun. Sei das jetzt eine bestimmte Uhrzeit, wo ich immer mal rausgehe oder wo ich 10 Minuten auf dem Balkon sitze. Das ist wie so Eckdaten gibt, die mir gut tun. Es kann auch einfach sein, trotzdem ein gewisses Pensum zu arbeiten, wenn ich gerade irgendwie das Gefühl habe, es geht gerade gar nichts, aber irgendwas, was mir Struktur gibt. Und ich würde aber tatsächlich wirklich sagen, ja, was am meisten Sicherheit gibt aus meiner Sicht, ist, wenn ich nicht mein größter Kriegsherr bin, sondern wenn ich mir auch merke, Sabrina kommt allein nicht weiter, mir Unterstützung zu holen, professionelle, also letztendlich an meiner Seite zu stehen. Mir gibt schon auch viel Sicherheit das Wissen um das Jahresrad, also dieses Bild zu sagen, ich falle da nicht raus aus den vier Jahreszeiten, aus dem Zyklischen des Lebens, ich bin Teil davon. Das sind aber mehr so natürlich Bilder, die ich mir dazu hole. Oder eben für mich sind es oft auch Texte oder Lieder, wo Menschen von ihren Zwischenzeiten erzählen. Und das hat aber natürlich alles als Voraussetzung, dass ich mir sowas überhaupt als Unterstützung herhole. Also, dass ich meine Unterstützerin werde an meiner Seite. Und ich glaube, dann werde ich auch wieder ein Stück weit handlungsfähig, weil ich entscheiden kann, wen will ich noch dazu holen als Unterstützung? Reicht mir meine? Brauche ich noch andere Menschen? Möchte ich Freunde um was Konkretes bitten oder professionelle Menschen, Partner, Partnerin? Dann kann ich mich besser begleiten und sagen, was ich will und was ich brauche in der Schwellenzeit.
Super schön, Wahnsinn. Ja, das sind alles sehr, sehr gute Tipps, finde ich. Wieder so eine Sicherheit und auch so ein, da ist ja auch, schwingt ja auch Vertrauen mit rein, finde ich, ne? Sich selbst zu vertrauen, sich selbst zu begleiten, finde ich einfach ein wundervolles Bild tatsächlich. Du sag mal, wie würdest du dir wünschen, dass die Menschen dein Buch nutzen? Dass ich sag noch mal den Titel: Schwellenzeiten, Wandelzeiten, kraftvoll durch Lebenskrisen gehen. Wie würdest du dir wünschen, dass Menschen dieses Buch nutzen?
Ganz praktisch, weil ich habe es eigentlich geschrieben, weil ich so viele Krisenbücher kenne, die entweder mega theoretisch sind, super psychologisch oder nur die Geschichte der Autoren erzählen. Und ich finde, es hilft alles nicht weiter. Also ich jetzt aus der Sicht eher, ich bin eher so eine Praktikerin und bin ja ursprünglich Geografin, also schätze auch Landkarten sehr, wollte eine Landkarte durch Krisen haben. Und ich bin so der Typ, okay, ich will wissen, hier stehe ich, das steht gerade an, das war, erwartet mich und das kann ich machen. Ich brauche das praktisch. Und so ist das Buch letztendlich auch aufgebaut. Es hat den theoretischen Teil am Anfang, dass ich erfahren kann, was sind Schwellenzeiten. Und dann kann ich aber ganz praktisch aufschlagen, die Seite zur Standortbestimmung. Aha, ich stehe in der Schwellenzeit, ja oder nein? An welchem Punkt stehe ich da? Und dann kann ich aber auch direkt in den Praxisteil auf die entsprechenden Seiten und gucken, welche der Übungen helfen mir jetzt beim Trauern? Oder wenn ich in dem leeren Raum stehe, was hilft mir jetzt im leeren Raum? Deshalb gibt es so Erste-Hilfe-Boxen, Checkliste, dass man wirklich es aus dem Regal zieht. Sei es jetzt, dass eine Kündigung kommt, eine Trennung, dass ich in der Schwellenzeit, welcher Art auch immer bin, und es nutzen kann. Und ganz viele Verlage haben zu mir gesagt, ja, sie müssen aber 5 Bücher schreiben. Also wir haben nur das Regal Trennung oder Kündigung oder Tod. Es geht jetzt nicht, dass das Buch alles abdeckt. Da haben wir kein Regal für. Und der Neue Erde Verlag war der Einzige, der irgendwie gesagt hat, oh, ja, wir verstehen das Konzept. Und das ist ja
Toll.
eigentlich der Witz an der Sache. Mir war so wichtig und das war auch, weshalb, also ich habe 7 Jahre daran geschrieben und es kamen immer wieder eigene Schwellenzeiten und es war aber auch diese Krux an der Sache, was verbindet all die Schwellen unseres Lebens? Eine Kündigung und ein Tod haben jetzt nicht auf den ersten Blick was miteinander zu tun. Aber zu sehen, dass die Quintessenz und das, was passiert und was wir brauchen, letztendlich das Gleiche ist, in anderen, auf andere Art und Weise. Aber das war so die Quintessenz des Buches, ein Buch zu schreiben, was dir in jeder Wandlung hilft, was du immer aus dem Regal ziehen kannst, wenn du sagst, ah, jetzt läuft's gerade Kacke. Und als ich zum Beispiel den Anruf gekriegt habe vor ein paar Monaten vom Vermieter, Haus wird verkauft, ich hatte gerade entschieden, ich bleibe in dem Dorf. Er rief an und sagte, am nächsten Tag passierte das, Haus wird verkauft. Habe mich hingesetzt und gedacht, so Sabrina, was hast du im Buch geschrieben? Also Punkt 1. Du musst jetzt erstmal mit jemandem reden. Da habe ich den Nachbarn durchgeklingelt, war keiner da, habe ich meine Eltern angerufen. Punkt 2, ich muss jetzt erstmal was essen. Da habe ich gesagt, Papa, ich muss jetzt erstmal was essen. Da habe ich mir erstmal was gekocht, was Anständiges. Und so genau das anzuwenden, was letztendlich drinsteht. Oder als der Umzug jetzt vor 2 Wochen war und ich war so völlig am Anschlag, zu wenig Kisten, Möbel packen noch bis abends, habe ich irgendwann gesagt, so, ich mache mir jetzt erstmal irgendwas Feines habe ich mir gebraten. Und habe erstmal richtig ordentlich noch gekocht, obwohl da eigentlich keine Zeit für war. Aber ich muss jetzt erstmal was im Magen haben, um wieder klar denken zu können. Und das ist es, wie ich zum Beispiel anwende. Egal, was jetzt passiert, kommt mir eigentlich dann das in den Sinn, was ich selber reingeschrieben habe. Und ich wende das an. Und es ist wie so eine Erste-Hilfe-Box, wie wenn du dich schneidest, denkst du, okay, Desinfektionsspray, gucken, ob ich zum Arzt muss, Pflaster drauf. Und dass das eigentlich aufs Leben übertragbar ist. Das finde ich so wichtig, dass das ein Praxisbuch ist, war mir wichtig. Und dass du es aus dem Regal ziehen kannst, wann immer eine Schwellenzeit da ist und dass es dir Begleiter und Unterstützer dadurch ist.
Wundervoll. Vielen Dank, dass du dieses Buch geschrieben hast. Ich finde das ist wirklich eine Herzensempfehlung. Ich finde das ganz, ganz toll. Und ich liebe auch daran, dass es auch so praktisch ist.
Ja.
Ne? Letztendlich kann man das, ne, sein Leben lang im Bücherschrank stehen haben, ne? Weil Schwellenzeiten, wir wissen,
Ja.
die werden immer wieder kommen. Ne? Wenn eins sicher
Ja.
ist, dass uns Veränderungen begleiten werden, egal in welchem Themenbereich. Und das finde ich so wundervoll, dann nochmal reinzugucken und zu denken, ah, gerade bin ich so ungeduldig, was kann ich machen?
Ja.
Ne? Oder gerade, weiß ich nicht, kommt die Angst hoch oder was auch immer. Ich finde es richtig, richtig toll. Also danke, dass du es geschrieben hast, in die Welt gebracht hast, dieses tolle Buch. Wie können die Menschen mit dir arbeiten als Coach, in deiner Funktion als Coach?
Ist eigentlich inzwischen, also inzwischen bin ich vor allem, ich bin jetzt im 14. Jahr selbstständig tätig,
Oh, wow.
vor allem inzwischen in der Ausbildungsarbeit tätig und viel mit Vorträgen unterwegs, also ganz Deutschland, Österreich, Schweiz meist, mit auch mit dem Schwellenzeitenbuch, Seminare, Ausbildungen, Vorträge und sonst eins zu eins. Also ich arbeite sehr gerne draußen. Ich bin
Ja.
in der Zentralschweiz ja. Und hier ist es Flüerli-Ranft so als Kraftort. Und ich finde immer, wenn wir in der Natur auch arbeiten, auch die Schwellenzeitbegleitung mache ich meist draußen. Greifen oft nochmal so die Elemente der Natur mit zusammen. Es kann aber auch online sein. Also ich bin eigentlich schon all die Jahre früher, da gab es ja noch kein Zoom, da haben wir es nur über Telefon und da konnte man die Nummer drücken, da hast du Sternchen gedrückt und konntest dich hören. Also das ist, finde ich
Wow,
jetzt ja schon, gibt es uns viele Möglichkeiten. Also ich arbeite vor Ort vor allem in der Natur, bei
schön.
Luzern in der Ecke, sonst aber auch online und viele kommen wirklich aus allen Richtungen, eben durch die Bücher, durch die Artikel und habe so eigentlich die Mischung schon von Anfang an, Einzelsitzungen, Seminare, Ausbildungen und eben Bücher. Genau.
Wundervoll. Letzte Frage würde ich dir stellen. Wenn du so eine Botschaft hättest für die Hörerinnen und Hörer, welche wäre das?
Ich glaube, die ich mir selber auch immer wieder sagen muss, den Mut zu haben, sich letztendlich auf die Schwellenzeiten einzulassen, egal wie herausfordernd, groß oder schmerzhaft sie daherkommen, egal wie sehr wir davor zurückschrecken, egal wie sehr wir am liebsten in unserem Schneckenhäuschen bleiben wollen und keine Veränderung wollen, weil ich letztendlich, so sehr ich die Schwellenzeiten einerseits schätze, weil sie mich so an den Kern bringen, andererseits aber auch fürchte, mit der Angst, das bricht wieder weg oder wie geht's weiter und nicht zu wissen, was kommt, doch letztendlich gelernt habe, das steht ganz am Ende vom Buch, für mich hat es damit zu tun, auch aus der Schale des Lebens getrunken zu haben, so habe ich es da ausgedrückt. Also wirklich das Leben in der Gänze mitgenommen zu haben. Weil ich finde, wenn wir die Schwellenzeiten ausklammern, ist es so, als würden wir nur Frühling, Sommer leben oder nur Sommer. Und da fehlen ja ein paar Jahreszeiten und da fehlen auch Aspekte vom Leben. Und ich glaube, wenn ich eins gelernt habe, ist es so, dieses, die Schwellenzeiten sind mega herausfordernd und kosten mega Kraft. Und ich bin auch wieder irgendwann froh, wenn der Alltag wieder kommt dann, einfach kräftemäßig.
Ja.
Aber sie sind auch die Momente, die mich am nächsten zu mir geführt haben, dass ich mich wieder spüren konnte, dass ich wissen konnte, was sind meine Prioritäten und was nicht, und mein Leben eigentlich immer mehr aussortiert habe, sodass ich immer wieder ganz klar bei mir stehe und immer klarer wieder weiß, was will ich und was will ich nicht. Also sich trotz der Angst, trotz dem Widerstand, trotz dem, was alles beim Alten halten will, ich wollte auch nicht umziehen. Jetzt muss ich sagen, ey, die Wohnung ist viel besser als die vorherige. Also wir sehen das nicht immer so auf den ersten Blick und man kann sicher auch nicht sagen, jede Schwellenzeit, alles ist nachher tipptopp und noch besser, aber sich darauf einzulassen, weil ich glaube, es macht eine Vertiefung in unserem Leben und es macht es uns möglich, näher zu uns zu kommen und das Leben wirklich so in der Gänze zu erfahren und am Ende des Lebens sagen zu können, ich habe alles mitgenommen. Ich habe das mitgenommen, was das Leben mir dargebracht hat. Ich bin mit dem mitgegangen. Und ich bin nicht im Widerstand stecken geblieben, sondern ich bin die Wege des Lebens gegangen. Und das ist, glaube ich, für mich so das Wesentlichste und was ich als Ermutigung mitgeben kann.
Wenn dir der Podcast gefällt, dann nimm dir doch 5 Minuten Zeit und gib ihm eine Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify. Ich würde mich so freuen. Für Anregungen oder wenn du deine Geschichte erzählen möchtest, dann schreib mir noch gerne eine E-Mail unter podcast@praxis-apia.de.